Thomas Piketty, die Schlacht um den Euro, Interventionen. 2008 begann die bisher schwerste wirtschaftliche Krise Europas und lässt uns seitdem nicht mehr los. Ob im Fernsehen, in der Zeitung oder in Blogs, um die Euro-Krise und ihre Folgen kommt man nicht herum. Dabei sind sich die Berichterstatter und Kommentatoren in den Medien in vielen Punkten genauso uneinig wie die Politiker. Wer hat Schuld an der Misere? Die Banken oder der Staat? Bekommt Griechenland das nächste Hilfspaket bewilligt oder ist das Land für den wirtschaftlichen Crash selbst verantwortlich? Und wie können wir verhindern, dass nicht schon morgen die nächste Krise folgt? Die Blinks zu Die Schlacht um den Euro nehmen sich diesen Fragen an, indem sie verschiedene Faktoren und ihre Bedeutung für die Krise beleuchten. Anhand konkreter Beispiele wie Irland und Griechenland zeigen sie auf, warum diese Länder entgegen der medialen Meinung nicht selbst an der Krise schuld sind und wie die europäischen Staaten wieder die Kontrolle über den Finanzmarkt zurückgewinnen können. Blink Nummer 1. Die Medien machen es uns nicht einfach, die Krise zu verstehen. Grexit, Hilfspaket, Rettungsschirm und Troika. Diese Begriffe dürften jedem, der ab und an Nachrichten sieht oder liest, seit längerer Zeit bekannt sein. Doch wie war das nochmal genau? Was ist der Unterschied zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds? Und wer steht in diesem Chaos eigentlich auf der guten Seite? Keine Angst, du bist nicht allein. Die Finanzkrise oder Euro-, Schulden- und Griechenland-Krise, wie sie auch genannt wird, ist so ein komplexes Thema, dass nur die wenigsten da noch wirklich durchblicken. Und die öffentlichen Institutionen scheinen leider kein Interesse daran zu haben, dass sich das bessert. Stattdessen beeinflussen sie die Medien und die Berichterstattung so, wie es ihnen gerade in den Kram passt. Und auch die andere Seite erledigt ihre Arbeit nur unzureichend. Die Medien recherchieren oft nicht gründlich genug und übernehmen die Vorlagen der Ministerien und Behörden unhinterfragt, solange sie in ihr politisches Programm passen. Das Ergebnis sind scheinbar objektive Artikel, die jedoch nicht die ganze Wahrheit beleuchten oder sie verdreht darstellen. Das macht es uns Bürgern nicht gerade leicht, einen Überblick über das Thema jenseits von Ressentiments und Stimmungsmacher zu gewinnen. Illustrieren lässt sich diese subjektive Berichterstattung anhand eines Artikels, der im September 2011 in der französischen Wirtschaftszeitung Les Echos erschien. Darin verkündete der Autor, dass die Reichen nicht weniger Steuern zahlen würden als andere. Die Bürger sollten also aufhören, sich über eine vermeintliche Bevorzugung der Besserverdienenden aufzuregen. Was der Autor allerdings nicht weiter beachtete, war, dass bei dieser Berechnung nur das steuerpflichtige, nicht aber das tatsächliche Einkommen berücksichtigt wurde. Das verfälschte die Zahlen völlig, denn die Wohlhabenden können einen großen Teil ihres Einkommens in Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen parken, ohne dafür auch nur einen Cent Steuern zahlen zu müssen. Das hat zur Folge, dass Reiche meist weniger als 15% ihres Realeinkommens versteuern. Auch die Finanzierung von Medien spielt bei der Meinung, die sie vertreten, leider keine unbedeutende Rolle. So gehörte die zuvor genannte Les Echos zum Beispiel einem engen Freund des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Das machte eine kritische Berichterstattung sicher nicht einfacher. Wir dürfen also nicht blind auf das vertrauen, was wir in den Medien vorgesetzt bekommen. Um die aktuelle Euro-Krise besser zu verstehen, müssen wir uns mit den Hintergründen auseinandersetzen und hinterfragen, was wir hören, sehen und lesen. Die nächsten Blinks sollen dabei helfen. Blink Nummer 2. Die soziale Ungleichheit ist eines der drängendsten Probleme. Eines der Probleme, die der aktuellen Krise zugrunde liegen, ist die zunehmende soziale Ungleichheit in den europäischen Staaten. Sie ist in den letzten Jahren explosionsartig gestiegen. Die ohnehin schon hohen Löhne werden immer üppiger, niedrige werden weiter gedrückt. Auch der Mindestlohn ist dann nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wer nun argumentiert, es sei nun mal die natürliche Folge einer wirtschaftlichen Krise, dass bestimmte Bevölkerungsschichten stärker darunter leiden und sich Ungleichheiten somit verschärfen, liegt falsch. Historisch gesehen sind es nicht die Krisen, die Unterschiede verstärken, sondern die Antwort der Politik auf die Krisen. Die derzeitige Euro-Krise ist ein gutes Beispiel dafür, was die Politik alles falsch machen kann. Nehmen wir zum Beispiel die sogenannten Rettungsschirme, die die EU-Staaten großzügig zur Rettung von Banken aufspannten. Die Unternehmen müssen dieses Geld nie wieder zurückzahlen und können bequem ihre Geschäfte und Bonuszahlungen so weiterlaufen lassen wie bisher. Das Geld stammte jedoch ursprünglich von den Steuerzahlern, die davon nicht nur nichts haben, sondern das gefährliche Spiel der Banker noch mitfinanzieren. Mit den Rettungsschirmen wurde somit Geld von unten nach oben verteilt und soziale Ungleichheit zusätzlich verstärkt. Um Eigentum fairer zu verteilen, brauchen wir eine gestaffelte Besteuerung, die mehr von den Reichen und weniger von den Armen nimmt. Dieses System sollte auch bei anderen Ausgaben und Einnahmen, wie zum Beispiel Krankenkassenbeiträgen und dem Kindergeld, Anwendung finden. Die Gewinnausschüttungen an Aktionäre sollten ebenfalls besteuert werden, denn mittlerweile schütten viele Unternehmen mehr Gewinne aus, als sie überhaupt einnehmen. Vor allem brauchen wir eine zentrale europäische Vermögenssteuer, damit nicht so viel Kapital in andere Länder verschoben werden kann. Die europäischen Länder haben viel mehr Vermögen als Schulden. Trotzdem gibt es alle möglichen Vergünstigungen und Schlupflöcher für Wohlhabende. Zum Beispiel können sie große Teile ihres Kapitals als steuerfreies Betriebsvermögen verbuchen. Wenn wir diese Schlupflöcher abschaffen, können wir die Steuern auf niedrige Löhne senken und so für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Es ist erschreckend, dass bisher von den europäischen Regierungen noch kein Schritt in diese Richtung unternommen wurde. Blink Nummer 3. Der Fall Bettencourt verdeutlicht die Problematik der Ungleichheit. L'Oréal, weil ich es mir wert bin. Wer kennt ihn nicht, den Slogan des weltweit größten Kosmetikherstellers? Doch hinter den Kulissen läuft es weniger sauber ab, wie die politische Affäre um die Hauptanteilseignerin des Konzerns, Liliane Bettencourt, zeigt. Insbesondere in Frankreich erregte sie die Gemüter, denn der Fall steht exemplarisch für die Ungerechtigkeit, mit der der französische Staat Reiche und Arme behandelt. Hintergrund war ein Familienstreit der Familie Bettencourt. Liliane Bettencourt ist die Tochter des L'Oréal-Gründers Eugène Schuller und gilt mit einem Vermögen von geschätzten 15 Milliarden Euro als reichste Frau der Welt, ohne je selbst dafür gearbeitet zu haben. Einem befreundeten Fotografen machte sie im Laufe der Zeit Geschenke im Wert von etwa 1 Milliarde Euro. Als ihre Tochter Françoise Bettencourt-Mayers davon erfuhr, verklagte sie den Fotografen mit dem Vorwurf, er habe das schwache Urteilsvermögen ihrer Mutter ausgenutzt. Infolge der Untersuchungen des Falls kam es zur Bettencourt-Affäre. Die Ermittler fanden heraus, dass Liliane illegale Parteispenden gemacht hatte, einen großen Teil ihres Vermögens am Fiskus vorbei ins Ausland gebracht und den Besitz einer Seychelleninsel verschwiegen hatte. Die Affäre deckte zudem die generellen Vorteile auf, die das französische Finanzsystem den Superreichen gewährt. So zahlt Liliane Bettencourt pro Jahr etwa 0,25% ihres Vermögens an Steuern. Das ist viel weniger als ihre Arbeitnehmer zahlen. Dieser Unterschied resultiert daraus, dass das steuerrelevante Einkommen in Frankreich nicht viel mit dem realen Einkommen zu tun hat. Ein großer Teil des privaten Vermögens kann auch als Betriebsvermögen so gut wie steuerfrei geparkt werden. Aus dem Fall Bettencourt lassen sich zwei dringende Forderungen an den Staat entwickeln. Reiche Menschen sollten nicht länger verpflichtet sein, einen bestimmten Anteil ihres Vermögens, den sogenannten Pflichtteil, an die eigenen Kinder zu vererben. Denn so wird Ungleichheit systematisch zementiert. Vor allem müssen Schlupflöcher wie Steueroasen und steuerfreie Vermögensarten beseitigt werden, sodass die Reichen wirklich mehr Steuern zahlen als die Armen. Blink Nummer 4. Die Banken müssen zur Verantwortung gezogen werden. Ein Grundproblem der Finanzkrise ist, dass der Staat mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Wie der vorherige Blink gezeigt hat, nimmt er von den Reichen zu wenig und falsch verteilte Steuergelder ein. Ein Bereich, in dem er zu viel ausgibt, ist die Rettung der Banken. Wir wissen heute, dass die Banken und ihre Spekulationen zu einem großen Teil für die Eurokrise verantwortlich sind. Dafür bezahlen mussten sie jedoch nie. Im Gegenteil, mitten in der Krise fahren sie nach wie vor beachtliche Gewinne ein. So machten 2009 die 10 größten europäischen Banken Profite von ca. 50 Milliarden Euro. Dass das so möglich ist, liegt auch daran, dass sie von den Zentralbanken Kredite quasi zum Nulltarif erhalten, um die Wirtschaft anzukurbeln. Diese Gelder verleihen die Banken wiederum zu höheren Zinsen an Haushalte, Unternehmen und Staaten weiter und fahren so hohe Gewinne ein. Wenn sie sich verspekulieren, müssen sie von den Staaten gerettet werden. Dabei haben sie ihre Gewinne nur in komplizierten Konstrukten versteckt. Auf diese ungerechte Vorgehensweise müssen die europäischen Staaten mit einer höheren Besteuerung für Banker und die Gewinne der Banken reagieren. Die Boni und Gehälter der Bankmanager können ab einer bestimmten Höhe ohne weiteres mit mehr als 50% besteuert werden. Das nimmt den Banken den Anreiz, ihnen astronomische Summen auszuzahlen. Dazu gehört außerdem, dass der Staat entschiedener gegen Steueroasen vorgeht, damit die Gewinne nicht einfach außer Landes gebracht werden können. Folglich gibt es dafür nur eine Lösung. Banken sollten auf europäischer Ebene besteuert werden. Wenn sich die europäischen Staaten bei der Besteuerung von Banken und Großunternehmen endlich zusammentun und somit Schlupflöcher für Steuersünder unmöglich machen, kommen sie der Lösung der Krise schon ein ganzes Stück näher. Blink Nummer 5. Die Zentralbanken können bei der Lösung der Krise helfen. Eine weitere wichtige Rolle bei der Lösung der Krise spielen die Zentralbanken. So besitzt jeder Staat eine nationale Zentralbank, zum Beispiel die Deutsche Bundesbank, und jeder Währungsraum eine supranationale Institution wie die Europäische Zentralbank. In erster Linie ist es die Aufgabe der Zentralbanken, eine Preisniveau- und Geldwertstabilität herzustellen. Das heißt, sie kontrollieren, dass die Geldmenge im gleichen Tempo wie die Wirtschaft wächst, sodass die Inflation gleichmäßig niedrig bei 1 oder 2% liegt. So entscheiden zum Beispiel auch Zentralbanken, wenn mehr Geldscheine einer Währung gedruckt werden sollen. Seit 2008 haben die Zentralbanken ihre Bilanz verdoppelt. Sie verleihen mehr und längerfristig Geld an Banken. Die Banken werden das Geld jedoch nicht los. Nur wenige Unternehmen wollen in diesen unsicheren Zeiten riskante Kredite aufnehmen. Geld günstig an Banken zu verleihen, bringt offenbar nicht viel. Stattdessen sollten die Zentralbanken das Geld direkt an Staaten verleihen, damit diese Konjunkturprogramme finanzieren können. Gleichzeitig könnten die Zentralbanken auch durch den Ankauf von Schuldtiteln Teile der Staatsverschuldung übernehmen. Dafür ist Mut erforderlich. Die Inflation ist momentan sehr niedrig. Eine höhere Rate von bis zu 5% würde nicht die Welt kosten, dafür aber die Staatsverschuldung signifikant senken. Wir sollten uns also darauf besinnen, dass die Zentralbanken mächtige finanzpolitische Instrumente sind und sie entsprechend einsetzen. Blink Nummer 6. Das Beispiel Irland zeigt, was bei den Rettungsmaßnahmen schiefläuft. Ungleichheit, Banken und Zentralbanken tragen ihren Teil zur Krise bei. Aber was geht in den betroffenen Ländern eigentlich vor sich? Schauen wir uns zunächst einmal Irland an, das sich vor ein paar Jahren selbst ins Aus manövrierte. Als Antwort führte die konservative Regierung 2012 eine harte Sparpolitik sowie umfassende Reformen ein, die vor allem Renten, Sozialhilfen und Beamtengehälter betreffen. Um gegen die hohe Arbeitslosigkeit vorzugehen, wurden außerdem die Steuersätze gesenkt. Dadurch konnte Irland viele ausländische Firmen anziehen, die jetzt Niederlassungen vor Ort betreiben. Diese Strategie hat zwar Arbeitsplätze geschaffen, die meisten Gewinne und hohen Gehälter fließen jedoch ins Ausland ab, dorthin, wo die Unternehmen ihren Hauptsitz haben. Insgesamt gehen Irland fast 20% der Inlandsproduktion verloren. Mittlerweile hat Irland zudem Konkurrenz aus Osteuropa bekommen. Dort liegt die Körperschaftssteuer fast überall bei nur 10%. Was also zunächst erfolgversprechend aussah, ist längerfristig kein Gewinn. Ohne europäische Hilfe wird Irland nicht wieder aus der Schuldenspirale ausbrechen können. Die europäischen Staaten sollten einen Deal abschließen. Die EU garantiert die finanzielle Stabilität und kommt, wenn nötig, kleineren Staaten zu Hilfe. Im Gegenzug verpflichten sich diese, kein Steuerdumping zu betreiben. Denn am Ende sind die Unternehmen die Gewinner und die Staaten die Verlierer. Die Festlegung eines europaweiten Mindeststeuersatzes von 30 oder 40% auf Körperschaftsgewinne kann hier Abhilfe schaffen. Leider sieht es so aus, als ob der Deal bisher nur in eine Richtung verwirklicht wird. Die EU hat ca. 90 Milliarden Euro zur Rettung der irischen Staatsfinanzen bereitgestellt. Aber dafür keine Gegenleistung, wie zum Beispiel eine höhere Körperschaftssteuer eingefordert. So bekräftigt sie ein weiteres Mal ihre politische Schwäche. Die EU muss endlich aufhören, wie ein zahnloser Tiger die Opfer der Krise zu retten und anfangen, die Schuldigen zu benennen und mit konkreten Forderungen zu konfrontieren. Blink Nummer 7. Die Griechenland-Krise kann mit einer Bankenabgabe beendet werden. Das Wort Grexit, der griechische Austritt aus der Eurozone, war und ist in aller Munde, spätestens wieder zum nächsten Fristablauf der Schuldenrückzahlung. Doch wie hat sich Griechenland eigentlich in die Krise manövriert und warum kommt es da seit Jahren nicht mehr heraus? Im Gegensatz zu vielen Medienberichten ist es falsch, den Griechen die Schuld für ihre eigene Misere zuzuschieben und sie als faul oder unproduktiv zu bezeichnen. Im Gegenteil. Das Grundproblem liegt im kapitalistischen System, das Gewinne nicht gerecht nach Leistung und Verdienst verteilt. Schon seit langem besitzen Ausländer mehr Land, Unternehmen und Vermögen in Griechenland als Griechen im Ausland. Die Folge ist, dass das Nationaleinkommen geringer ausfällt als die Inlandsproduktion, da die Unternehmen ihre Gewinne nicht im Land lassen. Hinzu kommt die Willkür der Kapitalrenditen. Eine der Hauptursachen für die Krise ist, dass die Griechen über 6% Zinsen auf ihre Staatsschulden zahlen mussten. Dies lag vor allem an den Spekulanten auf dem Finanzmarkt. Sie wetteten gegen Griechenland und gegen den Euro. Folglich wollte niemand Griechenland Geld leihen und wenn doch, nur noch gegen horrende Zinsen. Was kann die EU tun, um Griechenland in der Eurozone zu halten, ohne es noch tiefer in die Verschuldung rutschen zu lassen? Ein Teilerlass der griechischen Schulden wäre keine gerechte Lösung. Denn niemand kann vorhersehen, wem diese Schulden eigentlich erlassen werden. Die Banken, die die Kredite vergeben haben, haben die heiße Kartoffel schon mehrfach herumgereicht. Es gibt viele Menschen, die griechische Staatsanleihen besitzen, ohne etwas davon zu wissen. Zum Beispiel kann eine private Rentenversicherung in Deutschland solche Anleihen beinhalten, weil sie von Banken nach Gutdünken in Paketen und Fonds versteckt werden. Eine sinnvolle Lösung für die Rettung Griechenlands bietet nur eine europäische Bankenabgabe. Auf diese Weise kann die öffentliche Hand die Kontrolle über das Finanzwesen zurückgewinnen und genau steuern, wer was bezahlen soll. Sie könnte zudem der Kern eines neuen europäischen Steuersystems werden. Weg von der Privatisierung hin zu mehr öffentlicher Kontrolle. Die europäische Politik muss das Heft in die Hand nehmen und endlich die Macht über den Finanzsektor zurückgewinnen. Blink Nummer 8. Wir brauchen die Vereinigten Staaten von Europa, um die Finanzmärkte zu kontrollieren. Europa ist reich genug, um die Krise ohne Umschweife zu beenden. Das passiert nicht, weil sich die Politik nicht gegen die Finanzmärkte durchsetzt. Dafür brauchen wir ein politisch starkes Europa. Wie könnte das aussehen? Zunächst müssen die europäischen Staaten gemeinsam Verantwortung für die Stabilität des Euro übernehmen. Der nächste logische Schritt dafür wären europäische Schuldtitel. Denn eine Währungsunion kann nicht funktionieren, wenn jedes Land mit der gleichen Währung seine eigenen Schulden verwaltet. Dazu wäre es sinnvoll, eine gemeinsame europäische Körperschaftssteuer von ca. 10% zusätzlich zu den landesspezifischen Steuern zu erheben. Doch um eine gemeinsame europäische Finanz- und Schuldenpolitik zu ermöglichen, brauchen wir eine neue demokratische und handlungsfähige politische Institution. Es wäre verlockend, diese Aufgaben dem Europäischen Parlament zu übertragen. Doch das ist keine gute Idee. Seine Abgeordneten haben bisher keine finanzielle Verantwortung übernommen und sie kommen aus allen 27 Mitgliedstaaten der EU, nicht nur aus der Eurozone. Stattdessen sollten wir eine neue Kammer schaffen. Dabei könnte es sich um ein Haushaltsparlament handeln, in das Abgeordnete der nationalen Parlamente entsendet werden. So würde auch die demokratische Diskussion in den teilnehmenden Staaten angestoßen. Nicht allen Staaten wird es gelingen, sich selbst aus der Krise zu manövrieren. Das ist nicht schlimm, solange wir unsere Lektionen lernen. Wir haben die Wahl, ob wir die Finanzmärkte sich selbst überlassen oder ob wir ein starkes und gerechtes, politisch vereintes Europa vorantreiben wollen. Das waren die Blinks zu Die Schlacht um den Euro von Thomas Piketty. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass Europa sich politisch stärken muss, um die Wirtschaftskrise in den Griff zu bekommen. Wir brauchen eine neue politische Instanz, die dazu in der Lage ist, die europäischen Schulden und eine europäische Körperschaftssteuer zentral zu verwalten, sodass die Politik die Kontrolle über die Finanzwirtschaft zurückgewinnt.